3D, 2D, APV, VNAV, Type A, PA und vieles mehr. Was wollen uns diese Bezeichnungen eigentlich sagen?
Cockpit-Perspektive, der VC-Podcast.
Von Piloten für Piloten. Lieber Daniel, willkommen zurück in unserem Podcast-Studio.
Vielen Dank, Lars. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir haben uns vor einiger Zeit über die verschiedenen Anflugarten, die entsprechenden Abkürzungen, die Besonderheiten und die Unterschiede unterhalten und haben uns sehr über das zahlreiche und positive Feedback gefreut, oder?
Ja, ich habe mich auch wirklich sehr gefreut. Es ist ja ein sehr komplexes Themenfeld. Ich dachte, das ist vielleicht auch eher so ein Nischenthema, aber es hat doch sehr breit gestreut und wir haben viel Feedback bekommen, auch viel Positives, viele Nachfragen nochmal zu Details. Finde ich ganz toll und ich glaube, deshalb sind wir auch heute nochmal hier, um ein bisschen Ausblick in die Zukunft zu geben.
Genau, weil es kam eben auch die Frage auf, wie sieht es denn in Zukunft vielleicht aus? Was dürfen wir da erwarten? Und naja, wir haben das damals relativ bewusst rausgelassen, weil so ein Blick in die Glaskugel auch immer ein wenig problematisch ist. Aber ich sag mal, wir wagen uns heute einfach mal und gucken mal, was die Entwicklungen in der letzten Zeit so gebracht haben und wie die so einzuordnen sind. Daher nochmal zurück zu S-Bus und G-Bus. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr könnt euch noch dran erinnern. Seit wir auch diesen Podcast gemacht haben, freue ich mich eigentlich immer wieder, wenn ich irgendwo GLS auf der Karte habe und auch das Flugzeug es zulässt. Weil mir persönlich beim Fliegen der GLS-Anflug eigentlich sogar genauer vorkommt als der ILS, weil die Führung irgendwie nicht so viele Interferenzen hat. Aber warum setzt sich das nicht durch, Daniel?
Ja, ich glaube, es liegt nicht an der Anwendungsseite selbst. Wie du selbst sagst, ist es ein sehr attraktives System. Es hat viele Analogien zum ILS. Wir haben eine Channel Number anstelle einer Frequenz, die wir reindrehen. Es ist eigentlich sehr transparent, sage ich mal. Auch die Darstellung in den Fliegern ist ja sehr analog zum ILS. Die Präzision ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Warum setzt es sich nicht durch? Du merkst, es sind Analogien. Wir emulieren im Prinzip ein ILS. Wir machen dasselbe wie beim ILS. Ja. Wir haben Vorteile am Boden. Wir haben keine Localizer Sensitive Area. Wir haben auch die Möglichkeit, mit einer Station am Boden mehrere Runways zu bedienen. Das ist aber eher ein Vorteil für die Flughafenbetreiber oder für die Flugsicherungsunternehmen, weniger jetzt für die Airlines. Und genau da liegt der Knackpunkt. Es braucht halt entweder ein teures Retrofit, was kaum eine Airline unternimmt, oder eben neue Flugzeuge, die G-Bus-fähig sind. Und da haben wir eben bis heute keine, sage ich mal, kritische Masse erreicht, die das auch wiederum für Flughäfen weltweit interessant macht. Es ist interessant für Hubs, für große Hubs, wo Langstreckenflieger, moderne Langstreckenflugzeuge zum Einsatz kommen. Aber so richtig durchgesetzt in der Breite hat sich's nicht. Und das hat auch ein bisschen was mit dieser Abwärtskompatibilität zu tun. Wir müssen halt immer an Flughäfen auch noch sicherstellen, dass jemand landen kann, der nur ILS-fähig ist.
Also auf gut Deutsch, wir haben so ein bisschen das Problem, dass die Flughäfen zwar sich vielleicht Kosten sparen könnten, aber die Airlines eher Kosten aufgebürdet bekommen, weil sie was nachrüsten müssen oder sich sogar neue Flugzeuge kaufen müssen und eben alte Flugzeuge dann gar nicht mehr in der Lage wären, dort anzufliegen. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, aber es wäre ja eigentlich viel mehr möglich. Wir könnten ja mit S-Bus und G-Bus auch viel mehr RF-Legs fliegen. Oder als Idee gab es das, glaube ich, auch schon mal, ne, die Terminal Area Pass, die sich aber auch nicht so richtig durchgesetzt haben. Mir ist auch neulich nochmal über den Weg gelaufen. Es gab ja Ideen für Wien und Frankfurt. Ich sag mal, Anflüge mit eben auch gekurften Segmenten zu installieren, die aber dann am Ende des Tages doch auf dem ILS enden. Was kannst du uns darüber ein bisschen erzählen?
Ja, das ist toll, dass du das ansprichst. Das sind nämlich Dinge, wo GLS oder G-Bus eben so ein bisschen, sage ich mal, den Zug verpasst hat. Es ist so gewesen, dass die G-Bus-Technologie ursprünglich diese von dir erwähnten TAPS vorgesehen hat. Das sind die sogenannten Terminal Area Pass. Das sind im Prinzip Segmente, gekurfte Segmente, die man mit der G-Bus-Station auch an den Flieger hätte übertragen können, die dann ILS-like, aber eben mit Kurvensegmenten hätten abgeflogen werden können. Das hat man nicht durchgesetzt. Man hat das nicht umgesetzt. Man hat die technischen Standards dafür nicht geschaffen, weil man damals dachte, die übrigen Vorzüge von G-Bus, die vorhin erwähnte Localizer Sensitive Area, die Möglichkeit, mehrere Runways zu bedienen, all das ist so gravierend, so toll schon, dass das sich alleine so durchsetzt. Aber wir sind jetzt quasi mit einem System konfrontiert, was nur Straight-In-Approaches machen kann. Und aus meiner Sicht wurde das historisch dann sozusagen überholt von RNP-Verfahren. Du hast es erwähnt, die RF-Legs, die sind Teil der RNP PAR, Navigationsspezifikation, und die ermöglicht mir eben auch ein AR-Approach bis zu einem Transition Point zu fliegen, an dem ich dann ein ILS interzeptiere. Das nennt man RNP to ILS oder auch ganz allgemein RNP to XLS. Das X lässt sich dann austauschen durch I oder eben auch G. Man kann nämlich auch RNP to GLS machen.
Aber dann hätte ich ja immer einen Switch irgendwo zwischendrin. Exakt. Das ist so ein bisschen unschön. Ne?
Das ist der Nachteil gegenüber den Tabs, wenn sie denn gekommen wären. Das wäre eine Lösung aus einem Guss gewesen. Da hast du völlig recht. Ist auch betrieblich, das weißt du besser, aber sicher nicht so unkritisch in niedriger Höhe noch ein Kurvensegment zu beenden und dann erst ein Intercept vom Localizer zu machen. Auch da wieder der Verweis auf Sparrow-Setting und die Cold Temperature Correction, die ist da extrem wichtig, weil nur dann habe ich in der Vertikalen...
Sonst komme ich zu ungenau raus intercepte noch den falschen Glide-Slope.
Genau,
oder
habe noch ein Mini-Level-Segment dazwischen oder muss dem Glide-Pass hinterher diven sozusagen.
Ja, genau.
All das will man nicht. Das heißt, da gibt es auch viele, sage ich mal, kritische Punkte, die natürlich alle nicht da wären, wenn ich G-Bus hätte, was eben auch Tabs implementiert hätte. Das ist leider nicht der Fall. Und für mich ist das sozusagen der Sündenfall von G-Bus. Da das nicht passiert ist, ist es nicht so attraktiv, wie sich manche erhofft haben.
Was ist denn dann mit S-Bus? Da ist ja ähnlich viel möglich, ist nicht ganz so genau wie G-Bus, aber da könnte man noch auch viel mehr machen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind da viel mehr Flugzeuge in der Lage, da auch vielleicht mitzumachen, um es mal so zu sagen. Weil eben, hast ja gerade schon gesagt, nicht jedes Flugzeug ist bis jetzt ausgerüstet und kann eben G-Bus.
Völlig richtig. Also S-Bus hat da eine ganz andere Geschichte. Die ist auch erfolgreicher, obwohl von uns weniger wahrgenommen, weil es eben hauptsächlich bislang ein General Aviation Medium ist. Ja? Mhm. Also S-Bus hat sich sehr schnell im General Aviation Bereich durchgesetzt, weil viele der relativ einfachen Avionik-Lösungen auch jetzt schon S-Bus fähig sind. In Amerika ist es dann das VARS-System, bei uns ist es EGNOS. Mhm. Das ist ganz toll. Ich möchte auch kurz darauf verweisen, dass das neue EGNOS, EGNOS V3, also ein Upgrade des aktuellen EGNOS, des European Global Navigation Overlay Systems, also des europäischen ESPA-Systems, jetzt auch in der Lage ist, nicht nur das Navstar-GPS, also das klassische GPS-System, zu augmentieren, sondern auch das europäische Galileo-System. Das ist natürlich auch nochmal interessant, da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Mhm. Aber wie du richtig sagst, in der General Aviation hat sich das sehr gut durchgesetzt. Da habe ich damit keine Probleme, was die Nutzerbasis angeht. In der Commercial Aviation nicht so sehr. Ja, wir haben kaum Großflieger, sage ich mal, die vom Werk mit S-Bus Capability kommen. Es gibt die ehemalige C-Series, jetzt Airbus A220, die ist ja so ein bisschen im Segment der zwischen Regionalflieger und Mittelstrecke. Die können das und das eröffnet auch manchen Operatoren die Möglichkeit, auf Regionalflughäfen S-Bus einzusetzen. Ich glaube, da passiert was. Also da sehe ich im Moment tatsächlich ein größeres Potenzial als bei G-Bus, aber das mag eine persönliche Ansicht sein.
Aber die Airlines scheinen ja dann doch immer noch, ich sag mal, überwiegend dahin zu fliegen, wo halt ein ILS vorhanden ist und dementsprechend scheuen sie dann die Kosten für irgendein Upgrade, sage ich mal, was sie selber bezahlen müssen und hinterher womöglich kaum irgendwie einen Vorteil bringen. Ja. Also zumindest keinen Kostenvorteil.
Also völlig richtig. Auch bei S-Bus sehe ich keine große Retrofit-Welle. Retrofitting ist sowieso eine Wundvorstellung. Viele technische Entwicklungen, die man in den letzten Jahrzehnten beobachtet hat, die hätten dann auch Retrofits vorausgesetzt, um sozusagen gleich großflächig in der Luftfahrt eingesetzt zu werden. Sowas passiert in der Regel nicht, weil es einfach zu teuer ist. Es muss finanzielle Anreize geben. Und auch da sehe ich Potenziale, wobei das natürlich auch eine Marktverzerrung ist. Es gibt Flughäfen, die denken drüber nach oder haben das in Teilen auch schon getan, G-Bus zu incentivieren, indem sie sagen, wenn du einen G-Bus-Approach fliegst, verringern sich die Landegebühren oder ähnliches. Ja? Aber es zeigt schon, wenn man das tun muss, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Also es ist nicht der Markt selbst, der sich auf das G-Bus stürzt, sondern man muss es incentivieren. So,
ja, dann, wobei, wenn natürlich der Flughafen Kosten spart, dann kann er ja einen Teil dieser Kosten auch weitergeben an
das
die
ist eine
Airlines.
Möglichkeit.
Also wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber hat bis jetzt auch noch nicht zum Erfolg geführt.
Nicht zum bahnbrechenden Erfolg auf jeden Fall.
Also, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich einen Flieger überhaupt habe, der auch GLS fliegen kann.
Ja,
dann kann man es immer wieder mal ausprobieren.
Ja.
Heißt ein bisschen, Daniel, für auf absehbare Zeit bleiben wir wahrscheinlich so eher im Bereich RMP oder APV, haben dann aber weiterhin auch die Einschränkungen wie Cold Temperature Correction und Altimeter Setting. Wie sieht das eigentlich mit Jamming und Spoofing aus? Ich meine, es basiert alles auf GPS-Daten oder vielleicht auch Galileo?
Ja, ich glaube, das ist ein Thema von hoher Aktualität. Wir sehen das ja jetzt durch viele Krisen in der Welt. Gibt es Regionen, in der die Luftfahrt sehr stark dem Phänomen von GPS-Jamming und teilweise auch Spoofing ausgesetzt ist. Das ist sehr, sehr kritisch und zeigt unsere Abhängigkeit von einer Single Single Source im Weltraum. Im Moment ist es eben hauptsächlich die GPS-Navstar-Lösung. Und ich glaube, das wird die Luftfahrtindustrie dahin bringen, dass wir doch mehr auf Dual Frequency oder Multi-Constellation setzen. Das heißt, mehrere Satellitenkonstellationen, in dem Fall dann Galileo und Navstar. Ja. Und da beobachten wir in der letzten Zeit auch in Europa im Forschungsbereich, aber auch in der industriellen Entwicklung seit den letzten 3 Jahren Initiativen, die in Richtung Multimode Receiver, Galileo, Navstar GPS plus Augmentation, also plus ESPAS, in Amerika eben VAS und in Europa EGNOS setzen. Das ist nämlich eine ganz tolle Kombination. Da haben wir die Signalintegrität gesteigert durch Multi-Constellation im En-Route-Bereich, aber dann auch im Approach-Bereich durch die Augmentierung. Dadurch ist ein Signal deutlich schwieriger zu spoofen. Das Jamming ist weiterhin möglich, ist ein Low-Power-Signal. Jammen kann ich relativ einfach, leider Gottes. Spoofing ist technisch sehr komplex. Ich muss die Position des sozusagen des Spoofing-Opfers kennen, um es zu verfälschen. Wird aber noch mal komplexer, wenn ich dann eine Augmentierung habe. Das heißt, beides sind Integritätssteigerungen und ich glaube, die werden umso wichtiger jetzt in der aktuellen Situation und das könnte die Technologie noch mal beschleunigen.
Also durch Jamming könnte ich, wenn man so möchte, immer noch den Flugverkehr lahmlegen. Allerdings würde das jeder sofort mitkriegen.
Exakt.
Und Spoofing wäre durch Multi-Receiver und auch alleine durch S-Pass-Fähigkeit schon deutlich schwieriger, insofern eigentlich schon eine gute Absicherung.
Genau.
Inwiefern kann der Galileo an sich auch weiterhelfen? Und empfangen das die heutigen Flugzeuge eigentlich?
Das ist ein wichtiger Punkt, Lars. Leider Gottes noch nicht. Wir haben seit 2017 den Open Service oder Initial Service von Galileo, der sozusagen die Nutzung von Signalen im Bereich der einfachen Straßennavigation, aber auch der Handys und so weiter ermöglicht. Mhm. Theoretisch wäre das auch schon von der Luftfahrt nutzbar. Allein es fehlen die Avionik-Lösungen dafür. Also es gibt im Moment, zumindest in mir, noch keine kommerziellen Lösungen für die Commercial Aviation bekannt, die großflächig zum Einsatz kommen. Es gibt viel auf der Entwicklungsebene, viel auf der Forschungsebene, aber ich sehe das in den nächsten Jahren. Also da werden wir sicher Veränderungen erkennen, die sich jetzt im Betrieblichen nicht groß auswirken. Es ist eben eine Integritätssteigerung, eine Genauigkeitssteigerung und auch ja, die Ausfallswahrscheinlichkeit wird noch geringer. Man muss klarstellen, es gibt weiterhin Probleme. Man kann sich nicht auf eine Dual-Constellation verlassen wie auf komplett separate Navigationssysteme. Weil wenn wir zum Beispiel einen sogenannten Major Ionospheric Event haben, also einen Sonnensturm, dann blockiert er natürlich all die Frequenzbänder und das wird dann auch die beiden Konstellationen.
Ja.
Genau, ja, richtig. Das werde ich damit nicht lösen. Aber es gibt eine schöne Sache bei Galileo und nämlich unter dem Titel OSNMA, Open Service Navigation Message Authentication. Und das ist ein neues Konzept, wo man sozusagen das übertragene Signal nochmal verifiziert und damit deutlich schwieriger verfälschbar macht.
Also es ist Spoofing wird dadurch auch schon wieder unwahrscheinlicher. Ja.
Aber auch Jamming kann schneller erkannt werden. Das heißt, ich kann schneller auf Systemstörungen reagieren. Das ist wirklich ein großer Schritt. Das hat Navstar GPS bislang nicht. Das heißt, da könnte allein die alleinige Nutzung von Galileo schon sehr viel bringen. Aber natürlich in Verbindung mit dem zweiten System und der Augmentation im Approach-Bereich dann umso mehr. Ja.
Aber auch wieder so ein bisschen Nachrüsten wäre wahrscheinlich gefordert, weil eben die heutigen Flugzeuge es eigentlich nicht empfangen. Ja.
Sehe ich dann eher sozusagen als wiederum Generationswechsel in einer nächsten Version der Rollouts von Fliegern, wird man dann diese Multi-Constellation Dual Frequency Receiver sehen. Das wird auch noch eine Zeit dauern, bis man das großflächig einsetzen kann. Aber ich glaube, wie gesagt, durch die aktuellen Entwicklungen auf der Welt wird das gerade beschleunigt und erfährt nochmal so einen Boost, weil wir haben uns lange auf Single Constellation verlassen. Es wurde schon immer drüber gesprochen, dass das ein sehr anfälliges Signal ist. Aber so richtig passiert ist eigentlich nichts. Ja?
Gibt es denn noch weitere Ideen, Daniel? Also gibt es noch ganz Neues, was wir noch gar nicht jetzt besprochen haben?
Es gibt tatsächlich ganz Neues. Es gibt ein Konzept, was besonders in Deutschland im Moment verfolgt wird, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf der Forschungsebene. Die DFS ist da auch dahinter. Das nennt sich Mode N. Wir kennen Mode S als Standard in der Sekundärradartechnologie. Mode N, da steht das N für Navigation, wie man sich denken kann. Und das nutzt sozusagen das Frage-Antwort-Spiel zwischen SSR-Radar und Transponder für eine Laufzeitmessung und setzt das dann in der Triangulation ein, die wir ja auch schon besprochen haben, bei DME-DME-Updates zum Beispiel und emuliert sozusagen eine DME-DME-Triangulation. Das heißt, wenn ich mehrere Radarstationen am Boden habe, kann ich DMI-ähnlich meine Position bestimmen.
Aber bestimmt dann nicht die Flugsicherung meine Position? Ich habe im Flugzeug gar nichts davon.
Doch, das tut's. Also die Flugsicherung bestimmt ja mit SSR sowieso deine Position, ja. Aber das wird sozusagen rumgedreht und für eine Bordnavigationslösung genutzt.
Also es kommt wieder, genau, irgendwas doch zurück, genau. Abgeloadet ins Flugzeug, genau. Und dann kann ich meine eigene Position damit bestimmen.
Richtig, darum geht's, genau. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht in der Tiefe drin in dem System, aber ich weiß, dass es auch abwärtskompatibel sein soll. Das heißt, es soll auf der Basis heutiger DMI-Receiver an Bord funktionieren. Das wäre natürlich sehr attraktiv. Wir kommen wieder auf das Retrofit zu sprechen. Mhm. Das wäre dann eine Lösung, die bordseitig wenig bis keine Veränderungen erfordern würde. Das wäre natürlich toll. Bislang habe ich das Mode-N-Konzept nur in Deutschland gesehen, als Konzept. Es ist eben noch nicht ausgerollt. Inwieweit das international Fahrt aufnimmt, kann ich noch nicht beurteilen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Nationale Lösungen helfen hier gar nichts. Wir brauchen
in der Luftfahrt helfen nationale Lösungen eigentlich nie. Genau, ist es. Ja. Also, danke Daniel. Wenn ich das Gesagte nochmal so Revue passieren lasse, dann würde ich jetzt vermuten, dass auf absehbare Zeit doch vieles beim Alten bleibt und Neuerungen sich aufgrund von zusätzlicher Kosten und auch fehlender Abwärtskompatibilität nicht so richtig durchsetzen. Und wenn es dann zu wenige an Bord das entsprechende Equipment haben, dann installiert halt auch kein Flughafen mehr oder rüstet eben nach. Also insofern ist heute eher darauf hin, dass alles so bleibt, wie es aktuell ist, oder?
Also ich sehe das nicht ganz so statisch, wie du das jetzt darstellst, Lars. Ich würde sagen, es passiert schon was. Es dauert alles länger als erwartet. Ich glaube, die G-Bus-Community hat gedacht, innerhalb von 10 Jahren wird man das ILS ablösen, dass es nicht passiert. Ich glaube aber auch, dass bei der großen Verbreitung von PBN-Verfahren immer noch klar ist, die werden die Präzisionsverfahren von ILS und G-Bus nicht so schnell übernehmen. Ja? Mhm. Wir haben in der Luftfahrt viele Parallelitäten oder Parallelwelten von Hightech und Lowtech oder alter Technologie, neuer Technologie. Man denke an den COM-Bereich über dem Nordatlantik. Da kommunizieren wir mit ADS-C und Space-Based ADS-B und zugleich haben wir noch HF als Backup. Da liegen 60 Jahre
Entwicklung dazwischen,
Entwicklungsgeschichte dazwischen und das existiert parallel. Ich glaube, Ähnliches werden wir auch in der Navigation sehen. Insofern glaube ich, die Dinge sind in Bewegung, langsam, aber stetig.
Bewegung, das ist ja eigentlich schon das passende Schlusswort. Ich hoffe mal, dass unsere Flugzeuge immer in Bewegung bleiben und mit den ganzen Anflugverfahren auch immer einen passenden Flughafen finden. Vielen Dank, Daniel, dass du da warst und vielleicht sehen wir uns bald mal wieder.
Danke, Lars. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ein tolles Thema und bis zum nächsten Mal.
Cockpit-Perspektive, der VC-Podcast.